Wir lesen den Psalm 2. Weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Doch der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann aber herrscht er sie an in Zorn. Ja, sein glühender Zorn versetzt sie in Schrecken. Er spricht, ich selbst habe meinen König eingesetzt, hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Dann spricht der König, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nenne mir deine Forderung, ich will sie erfüllen. Ich gebe dir alle Nationen zum Erbe, die Erde, bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein. Zerschmettere die Völker mit eisernem Zepter, zerschlag ihren Widerstand, wie man ein Tongefäß zerschlägt. Und nun, kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt, lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Erweist Ehre seinem Sohn, wörtlich, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt, denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen.
Guten Abend. Viele Menschen fragen sich, wo sind wir eigentlich noch sicher? Diese Frage hat wahrscheinlich Menschen zu jeder Zeit beschäftigt. Auch vor 3000 Jahren, als Psalm 2 geschrieben wurde. Und der Beter dieses Psalms ringt um die richtige Perspektive. Er sieht und erlebt Chaos und Unrecht, Leid und Aufruhr und er wendet sich an Gott, um all das richtig einordnen zu können. Und er kommt zu dem Schluss, Kiss the Son, auf Deutsch, küsst den Sohn, nur bei ihm sind wir sicher. Küsst den Sohn, nur bei ihm sind wir sicher. Vier Gedanken dazu. Erstens, woher kommen Hass, Gewalt und Gottlosigkeit? Woher kommt das? Zweitens, Gott lässt destruktives, selbstsüchtiges Handeln nicht unbeantwortet. Drittens, dass Gottes Sohn gerecht herrschen und richten wird, ist sicher. Und viertens, nur die, die Gottes Sohn vertrauen, finden Geborgenheit und Sicherheit. Erstens also, woher kommen Hass, Gewalt und Gottlosigkeit? Psalm 2, weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Ich habe mich mit diesem Psalm beschäftigt, als ich letzten Monat nach Äthiopien gereist bin. Im Norden des Landes, wo vor 1,5 Jahren noch ein Krieg tobte, hatte ich die Gelegenheit, 40 Pastoren und Gemeindemitarbeiter zu unterrichten, den Kurs Theologie des Leidens und des Martyriums. Und diese Geschwister, die dienen Menschen, die misshandelt wurden. 125.000 Frauen, schätzt man, wurden gezielt als Kriegswaffe sexuell missbraucht. Unzählige Menschen sind traumatisiert und einige dieser Pastoren selber waren vor kurzem noch im Gefängnis. Die Stadt, in der wir waren, hat 100.000 Einwohner, also so die Größe wie Gießen ungefähr. und sie beherbergen zurzeit 500.000 geflohene Menschen. Eine 500.000 in einer Stadt von der Größe wie Gießen. Wir haben über diese Frage gesprochen zusammen. Wo sind wir sicher? Wo wir hinschauen, könnte man das so beschreiben, wie in diesem Psalm, die Nationen geraten in Aufruhr. Wir könnten nach Jemen schauen, nach Sudan, in die Ukraine, nach Gaza, nach Myanmar. Wir könnten schauen auf unzählige Millionen von Menschen, die vertrieben und geflüchtet sind. Auf Millionen verhungernder Kinder, aktuell heute. Und auch hier bei uns fragen sich viele, wo bin ich noch sicher? Bei einer Zunahme von Gewalt, von Radikalisierung und Verschwörungstheorien. Wo sind wir sicher, wenn weltweit ein Klima für narzisstische, polarisierende Herrscher besteht, die destruktiv und menschenverachtend auftreten und genau dafür gewählt werden? Wo sind wir sicher? Dieser Psalm sieht den Grund dafür letztlich in der Auflehnung gegen Gott und gegen seinen Sohn. Primär ist der Sohn, von dem in diesem Lied die Rede ist, erst einmal der König Israels. Und wir sehen gleich, wie das dann darüber hinausgeht. Gott hat den König in Israel selbst eingesetzt. Sie sind gesalbt in seinem Auftrag. Und Gott hat ihnen Autorität verliehen und er hat ihnen hohe Maßstäbe gesetzt. Ein guter König weiß, dass letztlich Gott selbst der wahre König Israels ist. Er soll so eine enge Beziehung mit Gott leben, dass er nicht als Despot unterdrückt und ausnutzt, sondern dass er ein Hirte für sein Volk ist. Das ist immer zusammen im Alten Testament. Der König ist der Hirte. Der Hirte soll sorgen für sein Volk. Herrschende sollen Menschen dienen und sie sollen Gerechtigkeit und Menschenwürde schützen. Das ist Gottes Maßstab. Bis heute. Das ist Gottes Maßstab für jeden, der herrscht oder der in irgendeiner Weise als Führungskraft Verantwortung trägt. Ob das in der Politik ist, das Wort Minister heißt Diener auf Deutsch. Oder ob das irgendwo in der Gesellschaft ist, in einem Unternehmen, in einer Schule, in der Familie oder in der Gemeindearbeit, wenn ich eine Jungschar leite. Gott erwartet, dass Verantwortungsträger denen, die sie führen, dienen. Ganz umgedreht zu dem, was in dieser Welt als Herrschen oder Verantwortung tragen verstanden wird. Mich beeindrucken die Schriften von Robert Greenleaf. Robert Greenleaf ist ein Manager gewesen, er ist verstorben schon, ein Manager in einem großen amerikanischen Konzern, Dozent an der Harvard Business School. Und er hat beschrieben, dass Führungskräfte daran gemessen werden müssen, ob sie denen dienen, für die sie Verantwortung tragen. Also ein Mann in einem knallharten, profitorientierten Unternehmen hat den Wettbewerbsvorteil erkannt, wenn so eine Atmosphäre selbst in einem säkularen Unternehmen herrscht. Und Greenleaf hat gesagt, die Führungskraft richtet ihre Sorgfalt in erster Linie darauf, dass die vorrangigen Bedürfnisse der anderen erfüllt werden. Der beste und schwierigste Test ist der folgende. Wachsen die wir führen, als Personen? Werden sie, während wir ihnen als Führungskräfte dienen, gesünder, weiser, freier, selbstständiger und eher bereit, anderen zu dienen? Und welche Auswirkungen hat das auf die am wenigsten Privilegierten der Gesellschaft? Werden sie profitieren oder zumindest nicht weiter benachteiligt? Ich bin überzeugt, dass Gott das auch so sieht. Diesem Maßstab werden die Herrschenden vor 3000 Jahren, als Psalm 2 geschrieben wurde, überhaupt nicht gerecht. Sie sind ungerecht, sie beuten aus, sie lehnen sich gegen Gott auf. Und das hat sich bis heute selten geändert. Immer mal wieder gab es positive Beispiele von Regierenden in der Geschichte, Gott sei Dank. Und immer wieder gab es Extreme, die an Grausamkeit alle anderen in den Schatten stellten. Aber wann wurde Gottes Ideal einmal erreicht? Der König als der Hirte, der den Menschen dient. König David kam dem vielleicht am nächsten, aber selbst er erlebte in seinem Leben Scheitern und noch viel mehr seine Nachfolger. Das Königtum in Israel ging um 580 vor Christus mit dem Untergang Judas zu Ende. Dieses Ideal wird erst in Jesus erfüllt, dem ewigen Sohn Gottes. Woher kommen also Hass, Gewalt und Gottlosigkeit? Woher kommt es, dass viele Herrschende korrupt sind, anstatt Menschen zu dienen? Psalm 2 sagt, unser Grundproblem ist, dass wir Gott nicht vertrauen, dass er gut ist. Wir verstehen sein gütiges Handeln, seine Weisungen für unser Leben als einengend und schädlich. Gottes gute Ordnungen werden hier als Fesseln und Ketten beschrieben, von denen man sich lösen muss. Jeremia hat das von einer ganz anderen Perspektive so formuliert. Er hat gesagt, ein zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Um sich Zisternen zu graben, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Also er sagt, statt das lebendige Wasser zu genießen, das Gott uns geben will, die Güte Gottes, die Fürsorge Gottes, den Segen Gottes, stattdessen wählen wir abgestandenes Wasser aus Behältern mit Rissen, das unseren Durst überhaupt nicht stillen kann. Weil wir Gott nicht vertrauen, dass er gut ist, wählen wir schlechtere Lösungen. Jakobus drückt das sehr krass aus in Kapitel 4 seines Briefs. Er sagt, woher kommen die Auseinandersetzungen? Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen, ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts bringt euch eurem Ziel näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit eurem Anliegen nicht an Gott wendet. Er sagt, Gott ist doch für euch da, Gott will euch doch beschenken. Warum müsst ihr andere Lösungen suchen? Gewalt und Unrecht haben ihre Wurzeln darin, dass wir uns einbilden, Gott nicht zu brauchen. Böses beginnt, wo wir in Frage stellen, dass Gott gut ist. Und Böses kann so übermächtig wirken, dass wir uns manchmal fragen, warum tut Gott nichts dagegen? Zweitens, Gott lässt destruktives, selbstsüchtiges Handeln nicht unbeantwortet. Wieder Psalm 2. Doch der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann aber herrscht er sie an im Zorn, ja, sein glühender Zorn versetzt sie in Schrecken. Er spricht, ich selbst habe meinen König eingesetzt auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Unrecht und Leid kann so dominant wirken, dass wir denken, Gott hat uns vergessen. Und ähnlich wie das mit der Offenbarung geschieht, wo mitten im Leid, wo die Gemeinde massiv verfolgt wurde, wo viele gestorben sind für ihren Glauben, wo es schien, als hätte das Böse triumphiert, da hat Gott diesen Blick gewährt in den Himmel, in seine Realität. Hat gezeigt, da gibt es mehr, als ihr seht und fühlt und erlebt. Und so macht das der Autor von Psalm 2 hier. Er richtet seinen Blick auf Gott. Und er sieht, Gott ist König. Er thront im Himmel. Er ist tatsächlich der Herr, das ist ihm nicht entglitten. Er hat nicht die Kontrolle verloren. Vor ihm ist unsere Arroganz und Selbstherrlichkeit, unsere Auflehnung geradezu lächerlich. Ich hatte es hier an den Turmbau in Babel erinnert, wo Menschen einen Turm bauen wollten, der bis zum Himmel reicht. Und dann da steht, dass Gott sagt, lasst uns mal hinabsteigen und uns den Turm mal anschauen. Welche Ironie die Bibel da verwendet. Und die Menschen wollten ja nicht das tun, was Gott in seiner Güte und Liebe für sie vorgesehen hatte. Er hat gesagt, meine ganze große, schöne Schöpfung, ich will, dass ihr euch verteilt, dass ihr sie besiedelt, dass ihr sie genießt und dass ihr sie bewahrt. Und sie haben gesagt, wir wollen an einem Ort bleiben, wir wollen uns selbst einen Namen machen, wir brauchen Gott nicht. Und Gottes Plan erfüllt sich. Er verwirrt ihre Sprache und es wird sehr leidvoll. Kommunikation bricht zusammen, sie müssen es tun, was Gott vorhatte. Aber das will Gott nicht. Gott will mit uns arbeiten. Er will, dass wir ihm vertrauen, dass wir uns auf ihn einlassen. Aber Gott wird seine Pläne erfüllen, mit uns oder ohne uns. Aber er will uns, er ringt um uns. Ihm ist es nicht egal, wenn wir destruktiv leben. Und deshalb ist er zornig. Gottes Zorn in der Bibel ist kein gewalttätiger, emotionaler, willkürlicher Zornausbruch. Gottes Zorn ist gerechter Zorn über Ungerechtigkeit. Gott lässt Ungerechtigkeit, das Misshandeln von Menschen nicht stehen. Deshalb ist er zornig. Sein Zorn soll die Schwachen schützen. Die Bibel sagt, Gottes Zorn entbrennt, wenn Witwen, Waisen und Fremde unterdrückt werden. Wir erkennen diese Gerechtigkeit Gottes nicht immer. Das fühlt sich nicht immer so an, dass Gott was tut, dass Gott reagiert, dass Gott es überhaupt sieht. Sein Reich ist oft unscheinbar. Sein Reich beginnt sogar so, dass er sich erniedrigt, dass er Mensch wird. Aber das bedeutet, dass er nachvollziehen kann, wie es uns geht. Dass er jede Tiefe menschlichen Leidens versteht, weil er sie selber durchlebt hat. Jesus vollzieht Gottes Gerechtigkeit zuerst einmal durch seinen Tod am Kreuz. Psalm 2 sagt, Gott hat es entschieden, das so zu machen. Und diese Perspektive ist wichtig von uns. Nicht wir machen Gott. Nicht wir sagen Gott, wie er zu sein hat, sondern Gott hat uns gemacht. Das ist eine ganz grundsätzlich unterschiedliche Perspektive, die wir einnehmen können. Wir Menschen sagen ja manchmal so, für mich ist Gott so und so. Das ist Götzendienst. Also das ist nicht relevant, wie ich mir Gott vorstelle oder wie ich Gott mir zurechtlege in meinen Gedanken, in meiner Religiosität oder Philosophie. Die Frage ist, wie Gott ist, wie zeigt er sich, wie handelt er? Und können wir uns darauf einlassen, können wir ihm vertrauen als der, der er wirklich ist? Denn er will nicht nur, dass wir irgendwie vage an ihn glauben, sondern er will, dass wir ihn kennen und dass wir seine Liebe erleben. Dafür hat er alles getan. Dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Eine größere Liebe gibt es nicht. Nicht nur im Psalm 2, sondern wir wissen das immer wieder, sprechen die Propheten in der Bibel vom Gesalbten Gottes, dem Messias auf Hebräisch oder dem Christus auf Griechisch, dem König, dem Sohn Gottes. Jesaja 9, die bekannten Verse, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Die Antwort auf Hass, Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit ist Jesus. Das ist, wie Gott darauf geantwortet hat. Drittens, dass Gottes Sohn gerecht herrschen und richten wird, ist sicher. Ich lese weiter im Psalm 2, dann spricht der König, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Hier spricht jetzt Jesus selbst. Ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt, er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nenne mir deine Forderung, ich will sie erfüllen. Ich gebe dir alle Nationen zum Erbe, die Erde bis an ihr äußerstes Ende. Die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein. Zerschmettere die Völker mit eisernem Zepter, zerschlag ihren Widerstand, wie man ein Tongefäß zerschlägt. Gott sagte so etwas auch über David und Salomo. Er sagte, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Ich habe dich gezeugt, drückt aus, du gehörst zu mir. Ich habe dir Autorität verliehen. Aber sie blieben natürlich menschlich, sie blieben unvollkommen. Das sehen wir in den biblischen Berichten. Aber hier ist die Rede von dem, der ewig Gottes Sohn ist. Der nicht gezeugt wurde in dem Sinn, dass er einen Anfang hätte. Er ist ewig. Er war schon immer Gottes Sohn. Er hatte schon immer die engste Beziehung zu Gott. Und wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Wenn du wissen willst, wie Gott mit dir umgeht, wenn du versagt hast, wenn du gescheitert bist oder wenn du traurig bist, wenn du am Boden zerstört bist, dann schau auf Jesus, wie Jesus gehandelt hat. So ist Gott. So wird Gott mit dir umgehen. Und Gott hat das immer wieder bestätigt. Du bist mein Sohn. Bei der Geburt Jesu wurde das gesagt, bei seiner Taufe, bei der Verklärung auf dem Berg, dieses abgefahrene Erlebnis, bei der Kreuzigung, bei der Auferstehung, immer wieder, du bist mein Sohn. 1. Johannes 4 lesen wir, und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Das ist dieser Gedanke von Psalm 2. Und hier in Apostelgeschichte 13 wird er direkt zitiert, dieser Psalm. Was Gott unseren Vorfahren zugesagt hatte, das hat er jetzt eingelöst, sodass es uns, den Nachkommen, zugutekommt. Er hat seine Zusage erfüllt, indem er Jesus von den Toten auferweckte. Damit ist eingetreten, was im zweiten Psalm steht, wo Gott sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Jesus ist der ewige Sohn Gottes. Das wird in seiner Auferstehung von Gott wieder bezeugt und bestätigt. Und noch einmal 1. Johannes 4. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Was bedeutet das für uns? Jesus wird die Welt richten. Niemand wird seinem gerechten Gericht entgehen, weil er gerecht ist. Gott lässt das Böse nicht zu. Aber er hat zuerst Gottes Gericht auf sich genommen, um uns zu retten. Und wenn wir an ihn glauben, dann sind wir schon gerichtet. Dann sind wir gerettet, dann sind wir frei, dann sind wir sicher. Und jetzt sollen alle Menschen, alle Völker bis an die Enden der Erde, heißt es hier, durch uns erfahren, was Gott durch seinen Gesalbten getan hat. Viertens und letztens, nur die, die Gottes Sohn vertrauen, finden Geborgenheit und Sicherheit. Die letzten Verse von Psalm 2. Und nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt. Lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht. Zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Er weist seinem Sohn die Ehre. Das wörtlich steht da, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt. Denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Dieses Lied drängt die Menschen, klug zu sein. Dieses Lied ist so ernst und es ist so voller Liebe und Drängen. Wenn Gott sein Gericht ankündigt, dann ist das immer eine Einladung an uns. Dann ist das immer eine Aufforderung, diesem Gericht zu entgehen. Jona hat das nicht verstanden. Das war sein Problem. Er hat Gericht gepredigt und dann haben die Leute darauf gehört und sie haben sich Gott zugewandt und Gott hat sie angenommen und Jona war sauer. Er hat das nicht verstanden, wie Gott ist. Gott will nicht die Menschen richten, er will sie retten, aber er ist gerecht und er wird richten. Die ersten Augenzeugen, die beim Tod Jesu dabei waren und die ihn nach seiner Auferstehung gesehen haben, die ihm zugehört haben, die erkannten das. Und sie beten in Jerusalem und berufen sich auf Psalm 2. Wir lesen das in Apostelgeschichte 4. Sie beten dort, nachdem sie inhaftiert wurden, nachdem sie misshandelt wurden und man sie freigelassen hat, mit der Warnung, nie mehr von Jesus zu reden öffentlich. Da beten sie, allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt. Vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vorfahren David, deines Dieners, gesagt, und jetzt zitieren sie diesen Psalm, warum toben die Völker vor Zorn, warum schmieden sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnen sich auf, die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und dann deuten sie das und sie sagen, genau das ist hier in dieser Stadt in Jerusalem geschehen. Denn Herodes Antipas, der Statthalter Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Und alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen Willen und nach deinem ewigen Plan. Das ist der Weg, Frieden zu finden, Gerechtigkeit und Leben. Den Gesalbten, Jesus, zu ehren. Das anzunehmen, was er für uns getan hat. Das ist der eine Plan, den Gott für uns Menschen hat. Kiss the Son, küsst den Sohn. Das müssen aufgeklärte, autonome Menschen tun, die denken, dass sie ganz gut ohne Gott klarkommen. Und das müssen religiöse Menschen tun, wie unsere muslimischen Mitmenschen. Sie alle sind aufgefordert, dem Sohn die Füße zu küssen und seine Herrschaft anzuerkennen. Es spielt keine Rolle, wie sehr du dich bemühst, wie gut du leben möchtest. Das ist der einzige Weg, wie wir von Gott angenommen werden. Und es ist ein toller Weg, weil es einfach ein Geschenk ist aus lauter Liebe. Schutz und Annahme, Sicherheit finden wir nur beim Sohn Gottes. Gott herrscht, sein Reich ist gekommen. Der Gesalbte ist König. Aber dass sein Reich oft so unscheinbar und kaum sichtbar ist, das kann belastend sein. Und fragt sich, wo bleibt denn Gottes Gerechtigkeit? Warum macht Gott nichts Deutliches, was wir spüren, was man sieht? Und auch da gibt uns die Bibel eine Antwort. In 2. Petrus 3, Vers 9 steht, es ist keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Das ist der Grund, warum Jesus noch nicht wiedergekommen ist, warum er noch nicht sein Gericht vollzogen hat. Weil er uns liebt, weil er geduldig ist, weil er will, dass viele Menschen dem Sohn vertrauen. Dass Gott wartet, bis er richtet, ist ein großes Geschenk. Zeit ist Gnade. Es gibt ein zu spät. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo Rettung möglich ist, wo Gott um uns Menschen ringt. Das ist unsere Chance. Und das ist unser Auftrag, alle Menschen aufzufordern, küsst den Sohn. Ehrt Jesus, ehrt das, was er für uns getan hat, ehrt ihn als der, der er wirklich ist. Lasst euch voller Vertrauen auf das ein, was Gott durch seinen Sohn für uns getan hat. Die Gemeinde in Jerusalem hat, wie gesagt, angefangen, das weiterzusagen. Und sie werden bedroht und eingeschüchtert und geschlagen. Und man sagt ihnen, ihr könnt das machen in euren Häusern, aber ihr könnt nicht auf die Straße gehen und davon reden. Und dann beten sie weiter von da, wo sie eben Psalm 2 zitiert haben. Und sie beten, nun höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Und nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Weil uns Jesus diese Sicherheit und Geborgenheit schenkt, weil er uns eine Identität schenkt als Kinder Gottes, die uns niemand wegnehmen kann. Deshalb ziehen wir uns nicht zurück und schützen uns vor dieser bösen Welt. Wir jammern nicht, dass christliche Werte verloren gehen, sondern wir leben diese Werte. Es geht nicht darum, über diese Werte zu reden und nach ihnen zu schreien, sondern es geht darum, sie zu leben. Jesus hat uns gesagt, dass die Umstände nicht besser werden. Aber er sagt, als er viele leidvolle Entwicklungen ankündigt, die kommen werden in dieser Welt, da sagt er, wenn ihr das geschehen seht, dann erhebt euren Blick, denn eure Erlösung kommt näher. Wir müssen nicht angstvoll darauf schauen, was alles noch kommen wird, sondern wir wissen, wer kommen wird. Das ist ein entscheidender Unterschied. Und es ist der, der in diesem Lied beschrieben wird. Deshalb können wir Verantwortung tragen und anderen dienen, dass sie gestärkt und ermutigt werden, dass sie gesünder werden und dass sie diese ewige Hoffnung und Sicherheit finden. Was muss man dafür tun? Kiss the Son. Küsst den Sohn. Jesus die Ehre erweisen, die ihm zusteht. Das anerkennen, was er getan hat und wer er ist. Psalm 2 endet mit den Worten, die, die bei ihm Schutz suchen, sind die glücklichsten Menschen. Amen.